was wir eben gesungen haben, dieses prophetische Wort des Propheten Jesaja, das sollte unsere Herzen höher schlagen lassen, denn wir haben vom Anbruch des messianischen Friedensreichs gesungen. Von der Königsherrschaft Jesu Christi, der nach seiner Wiederkunft von Jerusalem aus die Erde regieren wird. Und zwar vollkommen. Und Israel wird seinen Retter erkennen, wie von Jesus ja angekündigt wurde. Man kann das lesen am Ende des 23. Kapitels des Matthäus-Evangeliums. Letzter Vers, da sagt er, ich komme wieder, wenn ihr ruft, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Und die Gemeinde Christi, die schon Erlösten aus Juden und Heiden, die werden mit Gewissheit in diesen Jubelruf einstimmen, den wir eben schon mal intoniert haben. Und Weisung wird ausgehen von Zion. Und das Land, so heißt es beim Propheten Jesaja im 11. Kapitel, wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Das ist unsere Zukunft, unsere Gewisse. Und die Folgen sind überwältigend, die dann geschehen. Man kann so vieles aus der Bibel daraus entnehmen. Ich nehme nur mal zwei Sätze vom Propheten Jesaja aus dem 8. Kapitel. Da zeigt er auf, es werden viele Völker, Heiden in Scharen, kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Zu der Zeit, zu dieser Zeit, wo das messianische Reich anbricht, werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Jesaja 8, 22 folgende. Auf diesen heilsgeschichtlichen Höhepunkt gehen wir zu, auf dieses tausendjährige Friedensreich. Und während wir unterwegs sind, das sind wir momentan, wir sind auf dem Weg, haben wir es nötig, immer wieder uns daran zu erinnern, dass Gott uns auf geheimnisvolle Weise, aber konkrete Weise mit Israel verbunden hat. Vorhin sagte Andreas schon, dass dieser Israel-Sonntag, der ja immer 10 Sonntage nach dem Fest Trinitatis gefeiert wird, seit Jahrhunderten in der evangelischen Christenheit gefeiert wird. Seit dem 16. Jahrhundert, soweit ich weiß. Und dass da immer die Zerstörung Jerusalems der Fixpunkt war. Man kann auch sagen, es ist der 9. Ab nach dem jüdischen Kalender. Am 9. Ab, das ist eben in dieser Zeit gewesen, wurden 3 schreckliche Katastrophen ausgelöst über Israel. Und dass Israel, das jüdische Volk weltweit, gedenkt dieses Tages voller Schmerzen. Der 1.9. Ab war der Tag, als das babylonische Heer Jerusalem und den Tempel verbrannt hat, 587 vor Christi Geburt. Der 2. Trauertag, der 9. Ab im Jahr, nach unserem Kalender, im Jahr, wann war das, 70 nach Christi Geburt, als die Römer, bitte, ja, 70 nach Christi Geburt, das war wieder totale Zerstörung des Tempels und der Stadt. Und dann gab es den 3.9. Ab, diesen Trauertag, also im Jahr 135 nach Christi Geburt, der letzte verzweifelte Aufstand der Juden gegen die römische Besatzungsmacht furchtbar scheiterte, in ein Blutbad mündete. Das ist die eine Seite. Aber es gibt eine neue Seite, auch bei den Juden schon von jeher. Sie verbinden diesen 9. Ab mit einem Tag der Hoffnung. Denn auf diesen 9. Ab folgt der Schabbat Nachamu, das ist der Schabbat des Trostes. Und an diesem Tag wird ausgerufen von Jesaja 40, dieser berühmte Satz, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und wer dieses Wort hört mit dem Herzen, der, und das ist der jüdische Glaube, der erwartet, dass an dem nächsten großen neunten Ab der Messias kommt. Und Paulus bestätigt das übrigens, nicht auf den Tag genau, er sagt nur, wenn er wiederkommt, so wird ganz Israel gerettet werden. Das erwartet das Volk Israel. Wenn er kommt, wird er uns in die volle Erlösung führen. Und Paulus, der Jude und Christus-Nachfolger, sagt es im Römerbrief im Kapitel 11. Der Israelsonntag wurde jahrhundertelang missbraucht. Auch das hat Andreas schon mal angedeutet. Und zwar konkret dergestalt, dass er immer mehr zu einem Triumphtag der Christen über die scheinbar unterlegenen Juden wurde. Und oft sogar zu einem Tag des Hasses. Und das hat sich gewandelt. Der Grund für diese furchtbare Fehlentwicklung war die falsche Theologie, dass immer mehr Christen, ganz früh hat das begonnen, vor Augustinus und mit Augustinus und die Jahrhunderte weiter, dass viele Christen der sogenannten Ersatztheologie oder Enterbungstheologie anhingen und auch heute noch anhängen. Und im Kern besagt diese Theologie, das neue Israel, das sind jetzt nur noch wir. Wir, die Christen. Und wenn man diesen Kern noch tiefer aufbohrt, da entdeckt man eine Ungeheuerlichkeit, nämlich die Aussage, indirekt, aber eindeutig, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Denn seine Zusagen an Israel sind hinfällig. Er meinte gar nicht Israel, als er Israel ansprach. Er meinte uns, nur uns. Gott hat gesagt, dass er Abraham und Isaak und nun wörtlich mit seinem Geschlecht nach ihm ewige Bundestreue zusichere. Und die Enterbungs- und Ersatztheologen sagen, nein. Er hat es gesagt, aber hat es nicht so gemeint. Und an dieser Lüge über Gott hat sich eine Lawine von Lügen über die Juden, über die Jahrtausende lang gelöst und hat sie überrollt und hat zu einer Welle von Verfolgungen und Ermordungen durch die Jahrtausende der Juden geführt. Lüge über Gott, Lüge über Juden, Verfolgung der Juden, Ermordung der Juden. Das ist eine unglaubliche, eine skandalöse Furchtbarkeit, an der übrigens die Christenheit zersplittert ist bis zum heutigen Tag. Das nur am Rande. Ja? Wir erleben die zerstörende Macht der Lüge bis heute. Und als diese Wellen der Zerstörung in Auschwitz und Majdanek und Sobibor und anderen Orten des Grauens zur millionenfachen Auslöschung von jüdischem Leben führte, da gab es einen weltweiten Schock. Entsetzen ging um, weltweit, bis auf einen bestimmten Teil in der Welt vielleicht. In der arabischen Welt war das Entsetzen nicht so da oder gemildert oder auch im Gegenteil. Aber weil das Entsetzen sehr viele Nationen erfasst hat, deshalb hat die Mehrheit der Nationen, das war die Zweidrittelmehrheit der UNO, ohne recht zu ahnen, dass sie ein Werkzeug des Allmächtigen ist, eine Verheißung Gottes, eine elementare Verheißung Gottes, in eben diesen UNO-Beschluss umgesetzt. Am 29. November 1947 hat die UNO mit Zweidrittelmehrheit beschlossen, Israel ein staatliches Existenzrecht zu geben. Sie haben die Teilung Palästinas beschlossen und Israel wieder eine Heimstatt gegeben. Und das genau hat der Prophet Jesaja ebenfalls 2700 Jahre zuvor schon angekündigt. Hört mal zu, was er schön gesagt hat. Auf den Punkt genau. Der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie in ihr Land setzen. Und die Völker werden Israel nehmen und an seinen Ort bringen. Jesaja 14. Und dann ruft er aus, ganz am Ende des Jesaja-Buches, in Jesaja 66, wer hat solches je gehört, wer hat solches je gesehen, wann wurde ein Land an einem Tag geboren, ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen, kaum in Wehen, die Wehen waren furchtbar, kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Nein, das hatte die Menschheit noch nie gesehen, noch nie gehört, dass eine Nation nach 2000 Jahren wieder erstanden ist, deren Heimat zuvor mit allen militärischen Mitteln und politischen Mitteln und deren Gesellschaft mit allen Machtmitteln zerstört werden sollte. Deren Bürger in Massen ermordet wurden, die vertrieben wurden und deren Namen ausradiert wurde. Israel sollte, so der geballte menschliche Machtwille, damals wie später, Israel sollte nie mehr existieren. Und deshalb benannte der römische Kaiser Hadrian den von ihm verwüsteten Landstrich zwischen Mittelmeer und Totem Meer in Palästina um. Daher kommt das Wort. Er ehrte damit die Feinde Israels, die im Philisterland in Palästina lebten. Nun sollte alles Palästina heißen. Und so hieß es auch bis zum heutigen Tag. Schlag die Bibel auf, vorne steht meistens bei der Karte Palästina. Das ist das, die Geburt von Hadrian, die bis heute nachwirkt. Und damals hat dieser Kaiser Hadrian durch Dekrete dafür sorgen wollen, er hat es weit getrieben, dass den Juden in vollständiger Weise das Heidentum aufgezwungen werden müsse. Das heißt, unter Androhung der Todesstrafe, die übrigens später in der Christenheit sich fortsetzte, wurde alles verboten, was das Judentum kennzeichnet. Also die Glaubensvermittlung an den einen Gott durch biblische Unterweisung verboten. Die Feier des Schabbats und der Todesstrafe verboten, die Beschneidung und alle anderen jüdischen Bräuche verboten. Das römische Weltreich ist längst untergegangen und mit ihm alle Kulturvölker des Altertums. Und Israel lebt. Es lebt in dem Land, das Gott ihm vor Jahrtausenden zugewiesen hat. Es lebt mit dem Glauben, den Gott ihm vor Jahrtausenden ins Herz gesprochen hat. Es lebt mit dem Buch der Weisungen, das Gott ihnen gegeben hat, am Sinai und später durch Propheten und durch Mose. Und es lebt mit der hebräischen Sprache, die Gott ihm vor Jahrtausenden auf die Lippen gelegt hat. Einzigartig in der Weltgeschichte. Das wäre so, als ob die Mayas und Azteken auf einmal mit ihren alten Kulturen und Sprachen in Mittelamerika auftauchten wieder und ihr eigenes Land besäßen. Jahrhundertelang war es nicht nur für unmöglich gehalten worden, dass Israel zurückkehren würde in sein Land. Es wurde sogar unter Todesstrafe gestellt, wenn man das behauptet hat. In England wurden noch im 16. Jahrhundert Menschen verbrannt, Theologen, die das gesagt haben, dass das Gott in Aussicht stellte. Die Geschichte Israels, hat auch ein englischer Geistlicher gesagt, im 19. Jahrhundert sehr weitsichtig, die Geschichte Israels ist eine Geschichte des Wunders und zugleich ist sie das Wunder der Geschichte. Und die Höhe und die Tiefe und die Macht dieses Wunders lässt sich so wenig ermessen und ausschöpfen wie die Liebe und die Größe und die Macht Jesu Christi, mit der er Israel bewahrt und uns bewahrt hat. Durch die Jahrtausende. Ich will jetzt nur noch drei Aspekte nennen. Die Treue Gottes, die Decke über den Augen der Juden und der Christen und die Einheit von Juden und Heiden in Christus. Also die Treue Gottes wird in Jerusalem an einem einzigartigen Ort bezeugt. Dort, wo der 6 Millionen ermordeten Kinder und Frauen und Männer gedacht wird, die auf Betreiben der deutschen Nationalsozialisten umgebracht wurden. Wer auf die Gedenkstätte Yad Vashem zugeht, der durchschreitet ein Säulentor, ein riesiges Tor. Und auf dessen riesigen Querbalken findet man in hebräischer und englischer Sprache die Worte Gottes: Ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen. Das steht da. Da geht man durch und verlässt den Ort des Grauens mit dieser Zusage Gottes. Im 37. Kapitel des Buches Hesekiel stehen diese Worte. Ne? In der Lutherbibel steht darüber: Israel, das Totenfeld, wird durch Gottes Odem lebendig. Wer von uns, so am Rande mal gesagt, wer von uns Schwierigkeiten hat beim Bibellesen, weil es so trocken ist, weil diese Worte immer nur in den Kopf steigen und nicht ins Herz hineindringen, der möge doch mal bei nächstbester Gelegenheit, wenn die größte Gefahr vorbei ist, mal nach Jerusalem fahren oder fliegen und dann dort den Ölberg besuchen und dann Yad Vashem besuchen und die Klagemauer und dann die Menschen in der Altstadt und in der Neustadt. Und er wird, wenn er innerlich nicht ganz versteinert ist, Erschütterungen des Herzens erleben. Und er wird die Bibel ganz neu als Buch des Lebens begreifen. Ein Buch, das von der ersten bis zur letzten Seite von der Treue und Allmacht und Gnade Gottes kündet. Und er kann mit eigenen Augen sehen und mit Händen greifen, dass Gottes Zusagen so wirklich sind, wie die Menschen da um ihn herum. Lauter Menschen, die nach dem Willen des Feindes nicht mehr existieren sollten. Denn das mörderische Verlangen dieses Feindes ist identisch mit dem Verlangen von Kaiser Hadrian. Dieser eine Wunsch treibt sie um: des Namens Israel soll nimmermehr gedacht werden. Vor wenigen Wochen, wir haben es selber gelesen, einige haben es auch gesehen im Fernsehen, da war in deutschen Städten aus Mündern von Moslems der Ruf zu hören: Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Dieser mörderische Wunsch ist ungebrochen. Die Frage ist, was ist der Kern dieses Judenhasses, dieses Vernichtungswillens? Und er wurzelt im selben Grund, aus dem heraus blutige Christenverfolgungen stattfinden. Es geht immer um Gott. Vielmehr, es geht gegen Gott, gegen den einen und ewigen Gott. Es geht gegen sein geschriebenes Wort, die Bibel, und es geht gegen Gottes erwählende Liebe zu Israel und zu seiner Gemeinde. Es geht um seine Ehre, um deinetwillen, um deines Namens willen, um Gottes willen werden wir täglich getötet und geachtet wie Schlachtschafe, betet der Psalmist im Psalm 44 und der Paulus betet es nach in Römer 8. Wer ist der wahrhaftige Gott? Ist es der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Oder ist da ein anderer? Ist es der Vater unseres Herrn und Heilands Jesus Christus? Oder ist da ein anderer? Natürlich ist da ein anderer. Eben hat jemand geflüstert, der Vater der Lüge, der Widersacher ist da. Aber die von ihm gebrauchten pseudogöttlichen Machtgestalten, die die Menschheitsgeschichte so stark prägen und auch den Israelhass, die sind, so sagt die Bibel, die uns Christen mit den gläubigen Juden verbindet, die sind alle Götter, alle Götzen. Alle Götter der Völker sind Götzen, sagt die Bibel im Psalm 95, 96. Es sind Geldgötzen, es sind Wüstengötzen, es sind Ideologiegötzen. Aber diese dunkle Macht hinter den Götzen, die versetzt Menschen seit Jahrtausenden in Raserei, wenn sie hören, dass Israel das auserwählte Bundesvolk Gottes ist und wir ebenfalls das Volk Gottes in Christus Jesus. Der Allmächtige hat sich aber ein für alle Mal festgelegt. Er hat gesagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das lässt er den Pharao ausrichten durch den Mund des Mose. Und er sagt weiter, und ich gebiete dir, Pharao, dass du meinen Sohn ziehen lässt, damit er mir diene. 2. Mose 4. Und dieser erstgeborene Sohn hat, obwohl er Gott so oft durch Unglaube und Ungehorsam erzürnte, er hat noch eine Führungsaufgabe auf dieser Erde zu erfüllen. Denn er ist von Gott, wie die Bibel uns sagt, zum Haupt unter den Völkern bestimmt worden. Und er wird, bevor es soweit ist, noch durch schwerste Bedrängnisse gehen müssen. Deshalb braucht Israel so sehr unsere Fürbitte. Diese schwersten Bedrängnisse wird er durchschreiten unter schwersten Verlusten. Der Prophet Jeremia spricht von einer Zeit der Angst für Jakob. In Jeremia 31. Doch, so sagt er weiter dann, doch soll ihm daraus geholfen werden. Wann wird das sein? Zur letzten Zeit werdet ihr es erkennen, Jeremia 30, 24, zu derselben Zeit, spricht der Herr, will ich der Gott aller Geschlechter Israel sein und sie sollen mein Volk sein. Und dann kommt eine Aufforderung, genau noch beim Jeremia 30, 31, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzt über das Haupt der Völker, ruft laut und rühmt und spricht, der Herr hat seinem Volk geholfen, dem Rest Israels. Denn ich bin Israels Vater und Ephraim, ein Kosename, ist mein erstgeborener Sohn. Schon wieder, Jeremia 31, 7 und 9. Haben wir das richtig verstanden? Wer soll über Israel jubeln? Die Völker. Die Völker. Hört ihr Völker des Herrn Wort und verkündet es fern auf den Inseln, Jeremia 31, 10, und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und er wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Aber die Völker wollen nicht jubeln. Sie wollen nicht über Israel jubeln und sie wollen nicht über Gott jubeln. Auch nicht über sein auserwähltes Volk, der Juden wie der Christen und Juden in Christus Jesus. Sie wollen einfach nicht. Vielleicht auch deswegen, dass unser Erlöser, Jesus Christus, Jude wurde, als er aus der Ewigkeit in die Zeit kam. Es kommt sozusagen verschärfend dazu. Die Heiden toben, statt zu jubeln. Zumindest heute noch. Und sie toben und murren, wie der Psalm 2 sagt, letzten Endes vergeblich. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Christus, Messias. Dieses Toben und Rasen zieht sich eben auch seit damals, als der Pharao den Massenmord an den neugeborenen Knaben der Hebräer angeordnet hat, durch die gesamte Machtgeschichte der Menschheit. Das Toben dauert an. Aber gerade inmitten dieses Tobens beweist Gott seine Allmacht. Gerade inmitten dieses Tobens der Völker beweist Gott seine Retterliebe zu Israel. und seine Treue. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, sagt Psalm 33, und was er zusagt, das hält er gewiss. Was sagt er zu? Einige konkrete Beispiele, nur ganz wenige. Er sagt zu Israel, du bist ein heiliges Volk dem Herrn. Heilig heißt immer, du gehörst Gott. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seiest aus allen Völkern, die auf Erden sind. 5. Mose 7, 5. Mose 14, das wiederholt er. Wichtige Dinge stehen oft mehr als einmal in der Bibel. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43. Ewiglich, so sagt der Psalm 105, ewiglich gedenkt er, Gott, an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat, für 1000 Geschlechter, an den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham und an den Eid, den er Isaak geschworen hat. Psalm 105, 8 und 9. Ja, Gott gibt Israel eine Ewigkeitsgarantie. Etwa durch den Propheten Jesaja, hört man zu. Israel aber wird erlöst durch den Herrn mit einer ewigen Erlösung. Und er wird nie, und wird nicht zu Schanden noch zu Spott, immer und ewiglich. Jesaja 45. Und im Buch Jeremia lesen wir, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun. Jeremia 32. Das ist nur eine kleine Auswahl aus der Fülle von Treuebekundungen Gottes zu seinem Volk Israel. Kann Gott klarer reden? Eindeutiger geht es wirklich nicht. Und nun kommt das große Aber, nein, es ist das jämmerliche Aber, folgt auf diese Garantieerklärung Gottes, ist das Aber des Unglaubens und das Aber des sündhaften Konkurrenzdenkens und das Aber des Neides. Es ist das Aber der Atheisten, verständlicherweise. Es ist das Aber der Moslems, verständlicherweise. Und es ist leider auch das Aber so vieler Christen, unverständlicherweise. Sie wollen Gottes Wort nicht für bare Münze nehmen. Und sie sehen nicht, soweit sie sich als Christen verstehen, dass sie sich damit selbst den Boden unter den Boden der Verheißung Gottes unter ihren eigenen Füßen wegziehen. Und dann sieht das Leben auch so aus übrigens, zwangsläufig. Denn wer sagt, dass die Worte Gottes zu seinem Volk Israel nicht vollständig und buchstäblich in Erfüllung gehen, der spricht Gott jegliche Glaubwürdigkeit ab. Der kann auch keine Zuversicht haben, wenn er sein eigenes Leben im Licht der Bibel betrachtet, dann kann er die Bibel weglegen. Dann ist es unnütz, das Buch. Aber um dieser Katastrophe zu entgehen, müssen wir gerade deshalb erkennen, wo immer in der Bibel von Israel die Rede ist, da steht direkt und indirekt Gott im Mittelpunkt. Immer geht es um den Gerechten und Gnädigen, der alles kann, nur eines nicht, lügen. Er ist die Wahrheit in Person. Wenn wir also über Israel nachdenken, denken wir über die Wahrhaftigkeit Gottes nach, über die Glaubwürdigkeit Gottes und über seine souveräne Entscheidungsmacht, dass er Israel ein für allemal zu seinem Erbbesitz erwählt hat. Dazu gibt es viele Bibelaussagen. Und dass er, wie Psalm 130, aus der Tiefe ruft, Israel erlösen wird aus allen seinen Sünden. Psalm 130, Vers 8. Das Ereignis, von dem wir vorhin gesungen haben, Jesaja 2, das wird diese Wahrheit offenbar machen, und zwar aller Welt. Aller Welt. Die Wiederkunft Jesu und die Entwicklung und Errettung und Erweckung Israels als Ganzes wird die endgültige Bestätigung sein, dass der treue Gott seine gesamten Heilsversprechungen, seine gesamten Verheißungen in Christus Jesus eingelöst und erfüllt hat. Sowohl für sein irdisches Volk Israel, wie auch für die Christusgemeinde aus Juden und Heiden. Und die einen, wie die anderen Erlösten, werden in einer beispiellosen Klarheit, wir alle dann, wir werden dabei sein, ob vorher entrückt oder danach, egal, wir werden dabei sein, wir werden alle mit den Juden gemeinsam in beispielloser Klarheit sehen, dass wir alle durch die Gnade Gottes allein zum Ziel gelangt sind. Ja, durch Christus allein. Und nun kommt ein betrüblicher Abschnitt. Wer heute die Gnade Gottes gering achtet, oder wer heute die Gnade Gottes nur für sein jeweils eigenes Lager reklamiert, der deckt die Augen seines Herzens, die zur Erleuchtung bestimmt sind, mit einer Decke zu, mit Dunkelheit. Der verdunkelt sein Leben. Und zwar geschieht das wiederum bei beiden, bei Juden und bei Christen. In Jeremia 31 heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Jetzt machen wir einen Sprung. Lukas 22. Und als die Stunde kam, setzte er, Jesus, sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er nahm das Brot, wir kennen das alle, ne, vom Abendmahl, und dankte und sprach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib für euch gegeben. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Für euch vergossen. Zu wem sprach Jesus, der Sohn Gottes, diese Worte? Zu Juden. Weit und breit war kein Heide zu sehen. Das war am Vorabend seines Söhnetodes, wie wir wissen. Beim letzten Passamahl, das er mit seinen jüdischen Freunden gefeiert hat. Der Jude Jesu machte seinen jüdischen Freunden klar, obwohl sie es gar nicht recht fassen konnten, dass der von Gott verheißene, durch Jeremia verkündigte, neue Bund mit dem Hause Israel und dem Hause Juda nun in Kraft treten werde. Später kamen auch die Nichtjuden dazu. Sie wurden, wie Paulus ausführlich, eine ganze Spalte lang in Römer 11 schildert, in den Ölbaum eingepfropft. Wir sind Eingepfropfte. Und demnächst hören wir auch in unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte in Kapitel 10, wie diese zweite Pfingstpredigt des Petrus beim Hauptmann Cornelius ist in Caesarea und wie dort die ersten Heiden den Heiligen Geist empfangen, also alles mit Verspätung hinterher, und dann in dem Namen Jesu Christi getauft wurden. Welch ein Glück für die heidnischen Nationen! Der Segen, den Gott auf den Stammvater Israels, auf Abraham gelegt hat, der hat nun durch seinen Nachkommen Jesus auch die Heiden erreicht. Und nachdem das geschehen war, ereignete sich etwas Unheimliches. Zunächst unmerklich, sachte und dann immer massiver. Es geschah die geistliche Sehstörung bei den Juden und es geschah die geistliche Sehstörung bei den Heiden. Beide wurden erfasst. Die einen wie die anderen duldeten die Decke über den Augen ihres Herzens, die ihnen die Sicht versperrte für das ganze Heilshandeln Gottes. Beiden. Die eine Decke kennt jeder von uns sehr gut, weil wir den zweiten Korintherbrief kennen, wo der Paulus schreibt, ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn Sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Dann aber, wenn Israel sich bekehrt zu dem Herrn, wird die Decke abgetan. Wir können übrigens diese sehr, da könnte man jetzt eine Predigtreihe darüber hatten, wie Gott etwas verordnet, ja, wie er etwas bestimmt und wie Israel erst, wir kommen später nochmal ganz kurz drauf. Also das sind tiefe Geheimnisse, dass es jetzt so geschieht, wie es geschieht. Aber wir müssen Folgendes sehen. In der zeitlichen Abfolge gilt einmal die Aussage, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Römer 11, 2. Und das müssen wir zusammenhalten mit der Aussage, dass viele Juden Jesus eben heute noch nicht erkennen können. Warum? Römer 11, 25. Sie können es so lange nicht, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Eine Verordnung Gottes, des Allmächtigen, des souveränen Gottes. Was geschieht dann, wenn die Decke abgetan wird, weil wir Heiden endlich alle in der von Gott gewünschten Zahl zum Heil gelangt sind? Dann, Römer 11, 25 folgende, wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, das sind wir wieder schon bei diesem Anbruch des messianischen Reiches, es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also noch ist die Fülle der Heiden nicht zum Ziel gelangt, doch schon, und das ist das Interessante, das überlappt sich, die Bibel und auch Gott selbst am allerwenigsten ist ein statisches Ereignis, es geschehen dynamische Querentwicklungen, noch sind wir nicht zur Fülle gelangt, doch schon zieht Gott bei einer wachsenden Zahl von Juden die Decke weg. Übrigens geschah das besonders abrupt 1967 nach dem Sechstagekrieg, als Jerusalem wiedervereinigt war. Ein gewaltiges historisches Ereignis, heilsgeschichtlich ungeheuer wichtig. Da begann eine explosive Entwicklung unter Juden, besonders in Amerika übrigens, die sich mit Hilfe der Jesus People Bewegung, hochinteressant, die sich auf einmal im Lichte Jesu erkannten und Jesus als ihren Messias erkannten. Und diese Wellenbewegung hat Israel erfasst und es geht weiter. Und in Israel wird übrigens, werden die messianischen Juden bei allem Gegendruck von Seiten des orthodoxen Judentums, sie werden immer mehr gesellschaftsfähig. Sie finden Stimmen in Zeitungen, in Fernseh- und Rundfunksendern, hochinteressant. Also das ist Gott, der schiebt das an, natürlich. Die Frage ist, was ist denn mit der Decke der Christen überhaupt? Wann wird die denn ganz weggenommen? Viele von den Christen sind ja bekanntlich getauft und sie sind Kirchensteuerzahler und sie haben keine Heilsgewissheit und sie haben keine Christuserkenntnis und sie haben eigentlich mehr als Mitgliedsausweis, haben sie nicht, ne? Das ist die eine Seite. Aber es gibt nun auch viele Christen, die sind wiedergeboren durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist. Sie stehen bewusst unter der Herrschaft Jesu und dennoch behalten sie die Decke über den Augen ihres Herzens. was die Juden angeht. Sie erkennen in Israel nicht ihren älteren Bruder. Sie erkennen nicht, dass er, wie Gott ja mehrfach sagt, mein erstgeborener Sohn ist. Dass er der Augapfel Gottes ist, wie auch Gott mehrfach sagt. Sie erkennen es nicht. Ohne diese Decke vor den Augen vieler, vieler, unsäglich vieler Christen hätte es diese maßlosen Verfolgungen und Verachtungen und Ermordungen der Juden durch die Jahrtausende nicht gegeben. Ohne diese Decke vor seinen Augen hätte Martin Luther nicht Sätze schreiben können, die später den Nazis zur Vorlage dienten. 3 Jahre vor seinem Tod, es ist wirklich zum Weinen, 1543, gibt er eine Schrift raus von den Juden und ihren Lügen. 3 Jahre vor seinem Tod. Offenkundig verbittert und deswegen verblendet. Man kann es nicht anders begründen. Ich zitiere nur wenige Sätze. Was wollen wir Christen tun mit diesem verworfenen, verdammten Volk der Juden? Ich will meinen treuen Rat geben. Wie lautet der Rat von Luther? Erstlich, dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke. Zum anderen, dass man ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete, hinfort zu lehren, wie Kaiser Hadrian. Dass man ihnen das freie Geleit und das Recht auf die Straße ganz aufhebe. Was dann 1938 und folgende auch total exekutiert wurde. Es ist wirklich zum Weinen. Da waren wir, die Heiden, die verlorenen Söhne, aus reiner Gnade ins Vaterhaus aufgenommen worden. Aus reiner Gnade. Und Luther hat die Gnade gepriesen. Aber den älteren Sohn wollten wir nicht gelten lassen. Und ich sage bewusst wir. Denn wir alle, die wir hier sitzen und alle Christen, wir werden erst dann in die volle Versöhnung mit Gott und mit seinem auserwählten Volk eintreten, wenn wir uns, wie Daniel damals in seinem Bußgebet zu Babel, unter die Schuld unserer Väter und Vorväter beugen. Wir können mit Gewissheit erwarten, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs uns dann Lasten abnehmen wird, wenn wir uns wie Daniel unter die Schuld unserer Vorväter beugen im Gebet. Es gibt in so vielen Familien, nicht nur in Deutschland, aber ganz besonders in Deutschland, eine spezielle Last. Selbst Psychologen berichten darüber, ohne dass sie den Zusammenhang genau erkennen. Es gibt eine spezielle Last, die von Generation zu Generation weitergereicht wird. Es ist die Last des latenten und des offenen Judenhasses, der in vielen Variationen und auch Verdeckungen daherkommt. Dieses ist eine Ausgeburt der Finsternis und sie führt jeden, der davon belastet bleibt, in die Finsternis. Das heißt in Unruhen und in Lebensängste hinein, in Liebesmangel, in Freudlosigkeit. Sie trübt oder blockiert auch unsere Beziehung zu Jesus. Ich weiß, wovon ich rede. Ich muss jetzt meine Familiengeschichten nicht aufblättern, aber wer will, kann sie hören. Ich weiß, wovon ich rede und ich sage nur, unterschätzen wir nicht die zweifache Wirkung des Wortes Gottes an Abraham. 1. Mose 12. Als erstes sagt er, ich will segnen, die dich segnen. Da entfaltet sich Leben. Wer Israel segnet, wer für Israel im Gebet eintritt oder auch durch gute Taten, der empfängt auch Segen. Der schmeckt Gottes Güte in einer zumindest zusätzlichen Weise. Aber dann kommt die Kehrseite. Ich will verfluchen, die dich verfluchen. Da wird Leben zur Mangelverwaltung. Wer Abneigung oder gar Feindschaft gegen Gottes auserwähltes Volk pflegt, der kann seines Lebens nicht recht froh werden. Auch nicht seines Lebens mit dem Erlöser Israel, wie Gott sich mehrfach bekennt und benennt. Ich jedenfalls bin meinem Erlöser und dem Erlöser Israels anhaltend dankbar, ein Leben lang dankbar, dass ein Jude aus Tiberias, Pastor Daniel Jahaf, meiner Frau und mir Vergebung in Jesu Namen zugesprochen hat und mich in aller Form unter Gebet von der Vorfahrensschuld freigesprochen hat. Es geschah vor genau 20 Jahren im Herbst 1994 in Auschwitz-Birkenau, auf den Totenfeldern, wo die Asche von Millionen lag, unter dem Gras, auf dem wir standen. Da geschah das. Es war eine Fügung Gottes. Wir haben sie nicht gesucht, aber wir wurden beschenkt. Und wir erlebten daraus etwas wie Lebensentfaltung. Wir sind beim letzten Punkt. Ganz kurz nur die Einheit von Juden und Heiden in Christus. Ganz kurz, nur ein Kernsatz, einen göttlichen Grundsatz, den wir mitnehmen können. Alles, was wir als Kinder Gottes sind, sind wir mit den Juden. Gottes Wort sagt uns, dass wir als Heiden, Zitat aus Epheser 2, ausgeschlossen waren vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Das Blut Christi, wir haben es heute schon mehrfach besungen, das Lamm Gottes am Kreuz hat sich die Bundestreue Gottes zu Israel in vollkommener Weise offenbart. Und wir, Nichtjuden, sind Miterlöste. Wir sind mit hineingenommen worden in den neuen Bund. Wir sind, wie Paulus ebenfalls im Epheserbrief sagt, Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus der Eckstein ist. Apostel, Propheten, Jesus, lauter Juden. Nun verstehen wir das Wort auch besser, dass Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen, der Frau aus Samaria, sagte, das Heil kommt von den Juden. Apostel, Propheten, Jesus. Und auch hier ist natürlich Jesus das A und das O. Er sagt auf der letzten Seite der Bibel, Offenbarung 22, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Das heißt, der ewige Sohn Gottes, der Israel überhaupt erst ins Leben gerufen hat, er ist zugleich als jüdischer Mann auch der Nachkomme Davids. Beides, Wurzel, Spross, alles. In der himmlischen Herrlichkeit, auch das haben wir vorhin gesungen, so groß ist der Herr, da sitzt das Lamm Gottes auf dem Thron und, Offenbarung 5, zugleich der Löwe aus dem Stamme Juda. Hört ihr was? der Erlöser, der in unsere sündenverseuchte Welt gekommen ist, um uns zu erlösen und auch Israel zu befreien, er behält sein Menschsein und sein Jüdischsein. Der Löwe aus dem Stamme Juda, da sitzt er. Auf dem Thron zur Rechten Gottes des Vaters. Im Glauben erkennen wir, dass wir durch das Opfer seines Leibes aus beiden, aus Juden und Heiden, in sich selber einen neuen Menschen geschaffen hat. Epheser 2,15. Wer das erkannt hat, der hat keinen Raum mehr für Feindschaft. Der hat keinen Raum mehr für Ersatztheologie oder Enterbungstheologie. Der preist nur noch Gott und Jesus Christus, dass er uns in diesen einen Menschen, in ihm Christus selbst, zusammengefügt hat. Paulus sagt, und wir können ihm folgen, dass er Einsicht in das Geheimnis Christi bekommen hat, Epheser 3,4. Und er sagt in ebenfalls diesem dritten Kapitel, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung sind in Christus Jesus. Da können wir nur noch dankbar anbeten. Wiederum mit Paulus, das ist der Schlusssatz, und das ist der Schlusssatz von Römer 11. Welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn von ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und wenn ihr noch